Liebe Freunde, mal angenommen, es hätte vor 2000 Jahren in Israel schon Wahlen gegeben. Und mal angenommen, Jesus hätte sich da als Kandidat beworben, der wäre glatt durchgeflogen. Bei der Mehrheit der Bevölkerung stieß der sowieso auf Unverständnis. Die Gebildeten haben ihn belächelt. Die Politiker haben ihn beargwöhnt. Die Theologen haben ihn bekämpft. Und die breite Masse konnte mit ihm sowieso nichts anfangen. Die einzigen, bei denen er landen konnte, das waren Kinder, Kranke, Huren, Hausfrauen und so. Das war sein Publikum. Wer war Jesus? Der Mann hatte nur 3 Jahre Zeit, in der Öffentlichkeit überhaupt zu wirken. Wobei die Öffentlichkeit ein abgelegter Winkel dieser Erde war. Der hat keine Hochschule besucht, der hat kein Buch geschrieben. Der hatte keine Lobby, der hatte keine Sponsoren, der hatte keine Schlägertruppe. Kein politisches Amt, keine Partei. Der wurde geboren in einer geborgten Krippe. Der predigte aus einem geborgten Boot. Der ritt in Jerusalem ein auf einem geborgten Esel. Der hielt sein letztes Abendmahl in einem geborgten Saal. Und er wurde begraben in einem geborgten Grab. Das war Jesus. Den will ich euch heute vorstellen. Ihn und seine Verwandtschaft. Das jiddische Wort für Verwandtschaft, das heißt Mischpoche. Und ein kleiner Judenjunge, der das nicht weiß, der fragt seinen Vater und sagt, Vater, Mischpoche, ist das was zum Essen? Und da sagt der Vater, nee, das ist was zum Kotzen. Und Kurt Tucholsky, der schreibt, die Familie, Familia Domestica Communis, die gemeine Hausfamilie, kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nasen in deine Angelegenheiten zu stecken. Wenn die Familie größeren Umfang erreicht hat, nennt man sie Verwandtschaft. Die Familie erscheint meist zu scheußlichen Klumpen geballt und ist sich in der Regel heftig zum Ekel. Die Familienzugehörigkeit fördert einen Krankheitskeim, der weit verbreitet ist. Alle Mitglieder der Innung nehmen dauernd übel. Und so war es auch bei Jesus. Der hat ja nicht als so ein freischwebendes Exemplar gelebt, sondern als Glied einer ganz normalen Familie. Normal heißt, er hatte einen Vater, war der Josef, eine Mutter, war der Maria. Der hatte auch einen Haufen Geschwister, Jungs und Mädchen. Von den Jungs wissen wir sogar die Namen, Jakobus und Josef, Simon und Judas. Also wenn die alle um den Abendbrottisch saßen und Knecke gegessen haben, da muss das ein ziemliches Geklapper gewesen sein. Und ich nehme an, Olle Josef, der wird oft als Familienoberhaupt Mühe gehabt haben, überhaupt Zucht und Ordnung in die ganze Truppe reinzukriegen. Jedenfalls eine Durchschnittsfamilie, Durchschnittsverdienst, Durchschnittsreligiosität, eben alles so, wie sich's gehört. Jesus als der älteste Sohn, brav zu Hause geblieben, arbeitet als Bauhandwerker im Geschäft vom Vater mit, verdient mit das Brot für die Familie. Mit einem Wort nett. Es ist die Normalfamilie von Nazareth. Und dann müssen die Eltern eines Tages feststellen, dass Jesus aus dieser Norm ausbricht. Der leistet sich solche Grauben, dass die den Eindruck haben, Jesus, unser Großer, der ist nicht ganz normal. Zum ersten Mal fiel denn das auf beim Kirchentag. Der fand in Jerusalem statt. Und weil die Fischerchöre auftraten und kamen Nebel und so weiter, durfte Jesus auch mit. War erst 12 Jahre alt, aber den haben sie mitgenommen. Und lief auch alles gut. Aber auf dem Heimweg gab es ein Problem, nämlich Jesus war auf einmal verschwunden. Einfach weg, der Junge. Maria und Josef in größter Aufregung. Zurück nach Jerusalem in allen Diskos und Jugendherbergen und Zeltplätzen gesucht. Und als sie ihn nach 3 Tagen Suche endlich wieder gefunden haben, da saß der nicht in der Disco, sondern in der Diskussion, saß im Tempel und diskutierte mit den Schriftgelehrten. Als 12-jähriges Knäblein. Mama Maria hängt sich dazwischen und stellt die Frage, die alle Mütter dieser Welt in einer solchen Situation zu stellen pflegen, nämlich, aber Junge, wie konntest du uns das nur antun? Und da gibt der 12-jährige Jesus eine Antwort, mit der die Eltern überhaupt nichts anfangen können. Eine Antwort, die zum ersten Mal zeigt, dass Jesus anders ist als andere. Und anders, das heißt in der Bibel heilig. Und heilig heißt zu Gott gehörig. Also als die Mutter händeringend sagt, aber Junge, wie konntest du uns das nur antun? Da antwortet er, ja, warum habt ihr mich denn gesucht? Wisst ihr denn nicht, dass ich ins Haus meines Vaters gehöre? Der sagt also zu seinem Vater und zu seiner Mutter, die gekommen sind, um ihn nach Hause zu rufen, dass er nicht nach Hause gekommen ist, weil er ins Haus seines Vaters gehört. Und es geht ihnen wie euch, die verstanden natürlich Bahnhof. Steht extra in der Bibel drin, sie verstanden kein Wort von dem, was Jesus zu ihnen sagte. Wisst ihr nicht, dass ich in das Haus meines Vaters gehöre? Hier lässt Jesus zum ersten Mal gucken, dass er nicht nur zwei Väter hat, Josef seinen irdischen und Gott seinen himmlischen, sondern auch zwei Familien. Und eines Tages kommt es zu einem Konflikt zwischen beiden Familien. Und Jesus muss mal klarstellen, zu welcher Familie er nun wirklich gehört und wer seine wahren Verwandten sind. Und unter dieser Überschrift, die wahren Verwandten von Jesus, da steht ein Bericht in der Bibel, im Markus-Evangelium, Kapitel 3. Und das will ich euch erzählen. Wir setzen noch mal ein beim Kirchentag, wo die Eltern so entsetzt waren, dass Jesus sich abgesetzt hatte. Wie konntest du uns das antun? Auf dem Heimweg, als Josefs Trabi gleichmäßig klapperte und Jesus auf dem Rücksitz eingepennt war, kommt es auf den beiden Vordersitzen zwischen Maria und Josef zu einer ernsthaften Aussprache über ihren ältesten Sohn. Und am Schluss kommt der Josef zu dem Ergebnis, Mutter, ich sage dir, mit unserem Großen ist irgendwas nicht in Ordnung. Irgendwie ist der doch nicht normal. Als sie dann zu Hause sind, geht alles wieder seinen normalen Gang. Jesus fügt sich in den familiären Ablauf ein. Es gibt aus seiner Teenager- und aus seiner Twenzeit keine besonderen Vorkommnisse mehr zu berichten. Erst als er so um die 30 ist, da flippt er aus, aber diesmal endgültig. Ohne eine Vorankündigung schmeißt er seine Zimmermannsaxt in die Ecke, verlässt seine Arbeitsstelle, verlässt seine Heimat, verlässt seine Familie, lässt sich mit zweifelhaften Elementen ein, gründet mit denen, mit jungen Männern, so eine Art Kommune, so eine Art turnische Gruppe, wie man sie von jeder Demo kennt. Da waren welche aus der extremistischen Szene dabei. Einer, der lief noch 3 Jahre später mit einem Schwert im Gewand rum. Also mit solchen Leuten umgab er sich. So entstand das Lied, man sagt, er war ein Gammler. Und dann fing er auch noch an zu predigen, aber ganz anders, als die Leute das von anderen Predigern gewöhnt waren. Bei Jesus, da steckte ungeheuer Power dahinter, wenn der geredet hat. Und er hat niemals die Menschen irgendwie harmonisiert und den Menschen Honig ums Maul geschmiert, sondern mit Jesus gepredigt hat, da hat er die Menschen provoziert und er hat sie dadurch polarisiert. Wenn Jesus predigt, da haben sich immer 2 Gruppen gebildet. Die einen, die haben die Hände hochgehoben und gesagt, die waren entsetzt, wie redet denn der von Gott? Der ist doch einfach unmöglich. Und die anderen, die sagten, Gott sei Dank, jetzt verstehen wir zum ersten Mal, wer Gott ist. Nicht ein stures Gesetz, was uns niederbocht, sondern ein liebender Vater. Und so waren immer diese beiden Gruppen. Die einen wollten ihn zum König machen und die anderen wollten ihn zur Schnecke machen. Die einen waren von ihm begeistert und die anderen, die lehnten ihn ab. So, und dann fing Jesus auch noch an, Kranke zu heilen, Teufel auszutreiben, Sünden zu vergeben. Verträgt sich mit den Nutten, verkracht sich mit den Theologen, tritt in jedes Fettnäpfchen, rennt in der Amtskleidung eines religiösen Lehrers draußen rum und benimmt sich, immer vom Standpunkt seiner frommen Familie aus gesehen, benimmt sich wie so ein Verrückter. Im ganzen Land ist er bekannt wie so ein gescheckter Hund. Und alle reden von ihm. Haben Sie schon gehört? Der Sohn vom Zimmermann Josef. Der ist jetzt auf einen religiösen Trip abgefahren. Der macht jetzt auf Guru. Der lässt sich von seinen Anhängern schon als Sohn Gottes verehren. Wissen Sie was? Dem fehlen ein paar Schrauben. Das alles ist für die brave Familie von Jesus ja schon schwer genug zu ertragen, wenn über den ältesten Sohn im Land so geredet wird. Aber als Jesus eines Tages mit seiner Turnschuhgruppe in der Nähe von Nazareth auftaucht, da kann Josef nicht länger schweigend zusehen. Als Familienoberhaupt beruft er eine Vollversammlung ein und es wird beschlossen, Jesus, das schwarze Schaf der Familie, mit Gewalt nach Hause zu holen. Denn, so lautet ihre Begründung, der ist verrückt. So steht das hier im Markus-Evangelium, Kapitel 3. Nebenbei bemerkt, für mich ist diese Bemerkung hier in der Bibel, dass seine Familie ihn für verrückt erklärt, eine Bestätigung dafür, dass hier nicht rumgepfuscht worden ist und dass die Bibel verlässlich ist. Ich meine, wenn man die Biografien von manchen großen Leuten gelesen hat, von Stalin oder Hitler, da gibt es keine peinlichen Vorgänge. Das ist alles geglättet. Und ich meine, es ist doch peinlich, wenn die Familie von Jesus ihn für den Verrückten erklärt. Und es wäre doch verständlich gewesen, dass mal später jemand mit einem Radiergummi gekommen wäre oder mit der Schere und hätte das aus der Bibel rausgeschnitten. Dass dieser Satz stehen geblieben ist, das bestätigt mir die Echtheit der Bibel. Wir kennen das doch alle von den ganzen Geschichtsbüchern, nach denen wir gelebt haben, die immer wieder verändert worden sind. In der DDR-Zeit, wo ich aufgewachsen bin, da waren alle gleichmäßig vom Kinderkrippenalter bis zum Hochschulprofessor wurden wir nach der gleichen Weltanschauung erzogen. Das Weltbild war ungefähr so, am Anfang war nichts und das explodierte dann, das war der Urknall. So entstand die Welt und dann kam die deutsche Arbeiterbewegung. So, diese Lehrbücher, nach denen wir alle unterrichtet worden sind, die sind alle längst seit der Wende durch den Freiswolf gegangen, das hat sich alles erledigt. Wir haben ein neues Geschichtsbild bekommen, die Geschichte wurde umgeschrieben. Dieses Buch hier, aus dem ich euch an jedem Abend erzähle, die Bibel, das ist das Buch der Wahrheit. Das ist nicht immer neu geschrieben worden, wenn ein neuer König kam oder eine neue Regierung oder eine neue Weltanschauung. Sondern das ist das Buch der Wahrheit und die Wahrheit, die ist gestern so, wie sie heute ist. Die Wahrheit ist unveränderlich. Man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet, wenn die eigene Familie Jesus als einen Verrückten erklärt hat. Wenn es damals psychiatrische Kliniken gegeben hätte, da hätten die den da reingesteckt. Wo die Verrückten sind, da gehörst du hin. Die hätten den ins Irrenhaus gesteckt. Das ist eine feine Familie. Und nun rücken sie also an, um ihn abzuholen. Ich lese euch vor aus dem Markus-Evangelium. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Das ist ja interessant, dass seine Verwandten hier in der Bibel buchstäblich als Außenstehende bezeichnet werden. Also die stehen draußen, während Jesus drin ist im Kreis seiner Freunde. Das gibt bei Jesus ein klares Drin und Draußen. Und das wird sogar in der Ewigkeit so sein. Da gibt es welche, die sind drin im Himmel. Und da gibt es welche, die sind draußen in der Hölle. Und die Frage ist, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Drin oder draußen? Wo du deine Ewigkeit verbringst, das hängt davon ab, wie du jetzt zu Jesus stehst. Außenstehende sind Leute, die nicht auf Jesus stehen und die deshalb verloren gehen. Und solche Leute waren damals Maria und die anderen Brüder. Von denen übrigens in der Bibel an anderer Stelle ausdrücklich steht, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Weißt du, solange du nicht an Jesus glaubst, bist du noch ein Außenstehender, selbst wenn du ein Sympathisant von der Kirche bist. Dann steht dir aber das Beste im Leben ja noch bevor, wenn du nämlich auf die Seite von Jesus trittst und ihm nachfolgst. Seine Mutter und seine Geschwister, die haben das ja später alles gemacht und begriffen. Die haben erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes war. Ah, das war viel später. Hier, Markus 3, da stehen die noch da als Außenstehende, die Jesus für einen Verrückten halten. Wenn die sich ändern konnten, dann besteht auch noch die Hoffnung, dass du dich ändern kannst. Und zwar einfach deshalb, weil Jesus will, dass du dich änderst. Er will, die Frage ist ja nur, ob du willst. Maria und die Brüder, die wollten also damals nicht, die wollten, dass Jesus zu ihnen rauskommt und schickten jemanden rein, der ihn rausholen sollte. Jesus ist mitten unter den Massen, der ist gerade bei der Predigt, da wird er unterbrochen. Sieh mal, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Das ist so, wie wenn heute einer in einer Sitzung sitzt und jemand kommt und sagt, kommen Sie mal ans Telefon, Sie werden dringend von Ihrer Familie verlangt. Jesus rührt sich nicht vom Fleck. Der bleibt hart, wenn die Familie sich vordrängen will. Und ich will hier mal weder Jesus noch seiner Familie irgendwelche falschen Motive unterstellen. Jesus bleibt ja nicht etwa aus Angst sitzen, weil er fürchtet, dass die ihm was tun könnten. Sondern die Sache ist doch genau umgedreht. Die Familie hat Angst, dass Jesus etwas angetan werden könnte von seinen vielen Feinden. Seine Familie, das wollen wir mal nicht unterschätzen, meint es ja gut mit ihm. Die hat ein reines Motiv, das ist die Fürsorge für den Sohn. Der Junge ist nicht normal und wenn der so weitermacht, dann wird er eines Tages Schwierigkeiten kriegen. Dann machen die den eines Tages fertig, vielleicht wird er verhaftet oder noch was Schlimmeres. Und davor will seine Familie ihn bewahren. Die merken irgendwie, dass Jesus, wenn der so weitermacht, in eine Katastrophe reinsteuert. Und wir wissen ja heute, dass die das ganz richtig gespürt haben. Jesus ist auf dem Wege zum Kreuz. Keine 3 Jahre nach diesem Ereignis, was hier geschildert wird, Markus 3. Da werden seine Feinde ihn bei lebendigem Leibe an einem Kreuz annageln und dort hängen lassen, bis er stirbt. Das ist ja menschlich gesehen tatsächlich eine Katastrophe. Aber Jesus sieht das ganz anders. Jesus sieht das mit den Augen des Gehorsams. Er muss ans Kreuz und alles, was er tut, dient nur diesem einen einzigen Zweck. Sein ganzes Leben zielt auf diesen einen Punkt. Das ist nämlich der entscheidende Punkt der Weltgeschichte. Da stirbt Jesus für deine Sünde. Für die Sünde der Welt. Und deswegen ist es auch der entscheidende Punkt deiner Lebensgeschichte. Am Kreuz, so sagt die Bibel, macht Jesus Frieden zwischen Gott und uns. Und davon will die Familie ihn abhalten. Verstehst du jetzt, warum der Jesus hart bleibt? Jedes Mal, wenn irgendjemand ihn von diesem Kreuzweg abhalten will, da wird er steinhart. Egal wie gut das gemeint ist, egal wer das ist, ob es der beste Freund ist und wenn es die eigene Mutter ist. Von dem Weg ans Kreuz lässt Jesus sich unter keinen Umständen, von keinem Menschen abbringen. Und deshalb antwortet er denen, die sagen, hier draußen steht deine Mutter und die Geschwister und die was, die wollen was von dir. Denen antwortet er, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die, die um ihn im Kreise saßen und sagte, seht, das ist meine Mutter und meine Brüder. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das heißt also, leibliche Verwandtschaft, die zählt für Jesus gar nicht. Und das bedeutet, wenn du zum Beispiel aus einer kirchlichen Familie stammst, heißt das noch lange nicht, dass du zu Jesus gehörst. Wenn du eine gläubige Mutter hast, die dich zur Taufe gebracht hat, heißt das noch lange nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn dein Vater oder du selber bei Kirchen angestellt bist, heißt das noch lange nicht, dass du ein Christ bist. Ohne Glauben, also ohne deinen eigenen persönlichen Glauben an Jesus, da bist du weiter gar nichts als verloren. Und Glauben, der wird ja nicht von den Vorfahren geerbt, wie man irgend so ein altes Möbelstück oder was übernimmt, sondern der wird von Gott geschenkt. Und ein Geschenk, das kannst du annehmen und das kannst du ablehnen. Und deswegen ist Glaube nicht eine Sache der Erbmasse, sondern der Entscheidung. Wir waren zu Hause drei Jungs. Ich hatte noch so einen älteren Bruder. Der hat sogar mal Theologie studiert, angefangen. Und eines Tages ist mein älterer Bruder mit seiner gesamten Familie aus der Kirche ausgetreten. Also zwischen uns beiden liegen Welten. Der hat Bestseller geschrieben gegen Jesus und über die Kirche. Und ich marschiere durchs Land und rufe Menschen zu Jesus. Uns trennen Welten. Aber in einem Punkt, da sind wir uns einig, in einem Punkt haben wir beide dasselbe gemacht. Wir haben in unserem Leben eine Entscheidung gefällt. Ich für Jesus und er gegen Jesus. Jedenfalls hat er den Glauben nicht mit der Muttermilch eingesogen und genauso wenig geerbt wie ich, sondern er musste sich, genau wie ich, entscheiden. Das Erbmassenchristentum ohne eine Entscheidung, das taugt nichts und das funktioniert auch nicht. Und das hat Jesus nicht gewollt. Zu welcher bürgerlichen Familie du gehörst, das kannst du nicht mitentscheiden. Da wirst du einfach rein geboren und da gehörst du dazu. Ob du das willst oder nicht. Zur Familie von Jesus gehörst du nur, wenn du willst. Und deswegen spreche ich hier in allererster Linie deinen Willen an und nicht etwa dein Gefühl. Manche Leute denken, wenn man Christ werden will, dann muss man irgendwelche religiösen Gefühle kriegen und sich auf alter Platz rumkugeln und sowas, die Augen verdrehen. Du sollst nicht deine Augen verdrehen. Die Bibel sagt, du sollst dich rumdrehen, umkehren, bekehren. Ich sage nochmal, zu welcher bürgerlichen Familie du gehörst, danach wirst du überhaupt nicht gefragt. Aber ob du zur Familie der Kinder Gottes gehören willst, danach wirst du gefragt. Jesus fragt hier, indem er sich in der Runde umsieht, wer ist meine Mutter und wer ist meine Brüder? Und genauso sieht sich Jesus jetzt um in euren Zimmern, wo ihr sitzt. Und stellt die gleiche Frage, wer ist meine Mutter, wer ist meine Brüder? Das Erkennungszeichen ist, wer den Willen Gottes tut. Viele, die zuhören, werden das natürlich tun wollen. Aber sicherlich sind manche von euch sogenannte Außenstehende, die Jesus mehr oder weniger fernstehen. Und euch bitte ich besonders näher zu treten und den einen entscheidenden Schritt zu tun, um zu Jesus zu kommen. Denn Gottes Willen tun, das ist zunächst einfach kommen, wenn Jesus einlädt. Und er lädt dich ja jetzt durch meine Worte ein. Und er braucht dich. Und du brauchst nur zu sagen, Jesus, hier bin ich. Und dann gehörst du dazu. Weißt du, wie du das machst mit deiner Bekehrung, das ist ja alles völlig egal. Auf jeden Fall musst du wissen, wenn du dich Jesus anschließt, wenn du ein Christ wirst, wenn du dich bekehrst, dann kann dir genau dasselbe passieren, was Jesus passiert ist. Nämlich, dass sie dich für verrückt erklären. Oder dass du Krach mit deiner Familie hast. Wenn ein Hindu Christ wird, dann wird er von seiner Familie ausgeschlossen. Der wird offiziell enterbt. Der existiert für die Eltern nicht mehr. Und das ist der Preis, den hunderttausende Hindus bezahlt haben in Indien, um Christ werden zu können. Wenn ein Moslem Christ wird, da muss er ja nicht nur damit rechnen, verfolgt zu werden, sondern, wie es der Koran befiehlt, dass er getötet werden soll. Das ist der Preis, den viele Moslems zahlen müssen, um in das Reich Gottes kommen zu können. Wir erleben heute eine Christenverfolgung, wie sie es noch nie in der Kirchengeschichte gegeben hat. Es sterben in jedem Jahr 150.000 Menschen nur aus einem einzigen Grund, weil sie Christen sind. In unserem Land wird niemand getötet, wenn er Christ wird. Aber irgendeinen Preis musst du auch zahlen. Vielleicht, wenn du dich bekehrst als junger Mensch, dass deine Eltern zu dir sagen, du bist wohl verrückt geworden, willst du vielleicht deine Zukunft jetzt vom Bibelclubs verbringen? Lern lieber Englisch, mach was, verdiene Geld, sorge für deine Zukunft, sieh, dass du vorwärts kommst im Leben. Das ist ja oft wirklich die Fürsorge der Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen. Aber Leute, was ist denn nun eigentlich das Beste für uns? Also ich zum Beispiel, das seht ihr schon an meinen grauen Haaren, ich bin noch in der Nazizeit aufgewachsen. Und da wurde uns gesagt, zieh das Braunhemd an, halt die Klappe und schweige und reihe dich ein. Die Zukunft gehört dem Nationalsozialismus. Naja, diese Zukunft, die war ja nach 12 Jahren zu Ende. In Deutschland ein Trümmerhaufen. Und in der Welt ein paar 100 Millionen weniger Menschen. Dann ging nach ein paar Jahren, jedenfalls in dem Teil Deutschlands, wo ich wohnte, im Osten, dasselbe Theater von vorne los. Jetzt war aber das Hemd nicht mehr braun, auf einmal war das blau. Und das hieß halt, die Klappe, reih dich ein in die Masse, schweige, zieh das Blauhemd der Freien Deutschen Jugend an. Die Zukunft gehört dem Sozialismus. Naja, das war ja nach 40 Jahren zu Ende. Und wem gehört nun die Zukunft? Freunde, wenn wir eins gelernt haben aus den geschichtlichen Katastrophen vor 20 Jahren und der Wende in Deutschland, dann ist es doch eins, es hat gar keinen Sinn, sich an vergängliche Ideologien, Menschen, Parteien oder sowas zu halten. Sondern wenn du eine Grundlage für dein Leben brauchst und suchst, die nicht umkippt, wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern, sondern die bleibt und ewig bleibt, dann ist Jesus Christus diese Grundlage. Das ist ja von den Eltern in vielen Fällen alles gut gemeint. Aber ich sage dir, auch wenn ich dich gar nicht kenne, das Beste für dich ist jedenfalls, wenn du das tust, was Gott dir vorschlägt. Und das Beste für dich ist auf alle Fälle, wenn du dein Leben in die Hände von Gott legst. Weil er dich doch geschaffen hat. Und weil er dich doch lieb hat. Und weil er doch will, dass dir dein Leben gelingt. Und wo sich dann Eltern oder andere Menschen zwischen dich und Jesus stellen, da stehst du vor einer Entscheidung, Jesus oder die anderen. Und ich habe viele junge Menschen kennengelernt. Die mussten sich entscheiden zwischen Jesus und ihrer Familie. Und die, um in den Himmel kommen zu können, die Hölle auf Erden gehabt haben. Das hat Jesus alles schon vorausgesagt. Und deswegen sage ich es dir auch. Matthäus 10, da sagt Jesus, ihr denkt doch nicht, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, das heißt die Auseinandersetzung. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter wieder die Mutter und die Schwiegertochter wieder ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Familienangehörigen sein. Wem Vater oder Mutter mehr wert ist als ich, der ist meiner nicht wert. Und wem Sohn oder Tochter mehr wert ist als ich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Ich will das jetzt noch mal ganz klarstellen, damit da kein Irrtum entsteht. Jesus hat nichts gegen die Familie. Also im Gegenteil, er hat es ja gewollt und die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und wenn diese Zelle zerfällt, zerfällt die ganze Gesellschaft. Von den 21 Zivilisationen, die man so in der Geschichte zählt, da sind 19 nicht durch Druck von irgendwelchen Mächten von außen kaputt gegangen, sondern durch moralischen Verfall von innen. Wir leben heute in einer Welt, wo die Familie zerfällt. Früher war es eine Tankstelle, jetzt ist es bloß noch eine Garage. Bei vielen durch Ehebruch und durch Ehescheidung nur noch eine Ruine. Und wir Christen, wir haben wirklich allen Grund, dass wir unser Familienleben nach dem Willen Gottes gestalten. Die Familie ist einer der höchsten Werte, der uns gegeben ist. Aber wenn die Familie zerfesselt wird und zum Fetisch und dich daran hindert, mit Jesus zu leben, dann hat Jesus die Vorfahrt. Und du hast nur eine Möglichkeit, dich gegen die Familie oder die anderen zu entscheiden. Ich sage das nochmal ganz klar, du musst nicht deine Familie verlassen, wenn du Christ wirst. Aber du musst damit rechnen, wenn du Christ wirst, dass deine Familie oder deine Freunde oder deine Clique, dass die sagen, dann haben wir miteinander nichts mehr zu tun. Dann sind wir geschiedene Leute. Ich sage das nicht mit leichtem Herzen. Ich sage das auch nicht leichtfertig. Mich hat mal eine Mutter empört gefragt, wie ich das verantworten könnte, wenn ich gerade junge Leute zu Jesus rufe, wenn ich genau wüsste, dass das zu solchen Krach in der Familie kommen kann. Ich habe das damals abgelehnt und ich lehne die Verantwortung auch heute ab. Wenn Stunk in der Familie die Folge deiner Bekehrung ist, dann hat das Jesus selber zu verantworten. Ich habe als sein Zeuge nur das zu wiederholen, was Jesus gesagt hat. Und der hat gesagt, kommt her zu mir alle. Alle. Da ist keiner ausgeschlossen. Und da bleibt zum Schluss die Frage, und wenn ich es nur mache, und wenn ich nur Christ werde, verkache ich mich damit dann mit meiner Familie und mache ich da nur miese oder wie ist denn das eigentlich? Die Frage ist ja völlig berechtigt. Und die ist auch gestellt worden von den Jüngern von Jesus in der Bibel. Die haben dem gesagt, wir sind jetzt dir nachgefolgt, wir haben unsere Familien, wir haben alles verlassen und gehen jetzt mit dir. Was haben wir denn davon? Ich lese euch vor, was Jesus da geantwortet hat. Ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Freunde, es geht um das ewige Leben. Also mehr kann ich euch nicht anbieten und weniger wollte ich euch nicht anbieten. Und denen unter euch, die sagen, gut, ich will es trotzdem versuchen. Ich will mich Jesus anschließen. Denen möchte ich noch eine Hilfe geben. Ich spreche ein Gebet und das kannst du mir nachsprechen, mitbeten. Da reden wir Jesus, den auferstandenen, gegenwärtigen Jesus an. Und dieses Gebet könnte der erste Schritt deiner Bekehrung sein. Denn Bekehrung heißt, dass du Jesus sagst, ich will mit dir leben und gehen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Vergib mir bitte meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.